NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Die deutsch-israelische Freundschaft ist in die Jahre gekommen. Wer sich in den einschlägigen Organisationen engagiert, ist häufig über 60. Junge Deutsche interessieren sich heute mehrheitlich für andere Themen. Israelische Regierungspolitik erfreut sich zudem keines allzu guten Rufes, um es mal vorsichtig auszudrücken. In dieser Situation hat eine junge deutsche Sozialwissenschaftlerin eine neue Stiftung ins Leben gerufen, die deutschen und israelischen Teens und Twens ermöglichen soll, in Kontakt zu kommen und gemeinsam kreative Projekte zu starten. Ihr Name Yashar, zu Deutsch offen, aufrichtig, geradlinig. Yashar will, so der Untertitel, ein Experimentalraum sein. Stefanie Horn, Yashar war ihre Idee. Sie haben auch die ersten Großspender gefunden und die Stiftung aufgebaut. Was hat sie denn dazu gebracht, das zu tun?
Ja, also das liegt so ein bisschen in meiner Biografie begründet. Also als ich 19 war, habe ich in Mannheim eine Shoah-Überlebende kennengelernt, die Amira Gezov. Und die kam zu Besuch aus Israel, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen in Mannheim. Und ich war von dieser Geschichte sehr bewegt und beeindruckt. Und ich habe dann begonnen, mit anderen Leuten in Mannheim zum Beispiel eine Wanderausstellung zu konzipieren, die eben über ihre Lebensgeschichte ging.
Was hat das mit Israel zu tun?
Amira Gezov lebt heute in Israel im Norden und sie konnte damals gerettet werden und fliehen 1944 nach damals Palästina. Und man könnte sagen, der Zionismus hat ihr eigentlich das Leben gerettet. Und wenn es Israel nicht gegeben hätte, dann wäre ihr ein freies Leben als Jüdin überhaupt nicht möglich gewesen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss sie mal besuchen in Israel und ihr sagen, was sie da bei mir ausgelöst hat. Und ich bin dann sozusagen auf eigene Faust mit zwei sehr engen Freunden einfach ins Flugzeug und 3 Wochen mal hin. Und wir haben das ganze Land bereist und ich war einfach sofort total begeistert von der Mentalität, die einfach unglaublich offen ist. Es ist in Israel so, wenn man sich darauf einlässt, hört man wirklich jeden Tag eine neue Lebensgeschichte und lernt Leute ganz intensiv kennen. Und habe auch damals schon Freunde gefunden, mit denen ich heute noch sehr verbunden bin. Und es war dann sozusagen wirklich um mich geschehen. Und danach habe ich auch ein Semester an der Tel Aviv-Universität studiert. Ich hatte einen Forschungsaufenthalt und irgendwann habe ich auch ein tolles Jobangebot bekommen und habe die deutsche Abteilung geleitet vom Leo-Beck-Zentrum. Und habe damals auch schon Orchesterreisen nach Deutschland organisiert, Musicalreisen und war da schon sehr verbunden mit diesem Kunst- und Kulturbereich.
Und was ist jetzt die Idee von Yashar, wenn es doch eigentlich alles Mögliche schon gibt?
Also Yashar ist, wie der Name schon sagt, auch ein Experimentalraum, also so sehe ich das auch. Und da wollen wir herausfinden, was sind denn die Themen, die junge Leute vor allem auch mit Migrationserfahrungen begeistern können, und ich möchte da neue Strategien entwickeln, mehr Leute an das Thema zu binden, weil ich glaube, das ist gerade die größte Herausforderung, dass einfach so ein negatives Israel-Bild vorherrscht und wir so die junge Generation ein bisschen verlieren. Und wir wollen bei Yashar einen künstlerischen Freiraum eröffnen für intensive und prägende Begegnungen, genauso wie ich das auch damals erlebt habe, in dem die Jugendlichen vor allem selbstbestimmt wirken können. Und ich glaube, das ist der erste Schritt.
Ihr erstes Projekt als Stiftung heißt Here We Are und bringt Jugendliche aus Israel, Deutschland und Ruanda zusammen. Was passiert da?
Wir haben uns entschieden, bei Yashar die Projekte zu öffnen für mehrere Länder, weil ich denke, wir sind einfach sehr globalisiert heutzutage. Wir sind sehr international vernetzt und das ist einfach zeitgemäß. Und ich persönlich finde den Kontinent Afrika super spannend. Ich habe auch mal länger in Kamerun gelebt, nach dem Abitur. Und wir haben dann in Ruanda einfach ganz tolle Partner gefunden, mit denen wir Lust haben, dieses Projekt zu machen. Und auch dieses Here We Are-Projekt ist eben auch dieser künstlerische Freiraum, wo Jugendliche auch selbstbestimmt ein eigenes Stück aus Musik und Tanz erarbeiten.
Und das soll dann in allen 3 Ländern aufgeführt werden?
Genau, also alle sollen sozusagen überall hin und überall soll es dann eine öffentliche Aufführung geben, damit auch noch mehr Leute etwas davon haben und das auch einfach so einen Multiplikationseffekt hat und ja.
Das klingt teuer. Wo kriegen Sie das Geld her?
Genau, also für die Yashar-Stiftung insgesamt ist es so, dass wir private Spender haben, die das finanziert haben.
Jüdische?
Das sind christliche Personen, die anonym bleiben wollen und sich auch wünschen, so aus dem operativen Geschehen sich rauszuhalten. Und jetzt ist es so, dass wir weiterhin nach Menschen suchen, die Interesse haben, in die Zukunft der deutsch-israelischen Beziehung zu investieren und mit uns Yashar großziehen.
Die Stiftung Yashar bahnt neue Wege für die deutsch-israelischen Beziehungen. Das war die geschäftsführende Vorsitzende Stephanie Horn. Bei uns geht es gleich um Cass Elliot. Eine neue Graphic Novel erzählt die Geschichte der legendären Sängerin der Band The Mamas and the Papas, bevor sie mit California Dreaming berühmt wurde. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Torah der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat zutiefst erschüttert auf den Anschlag im französischen Nizza reagiert. Dennoch dürften wir nicht zulassen, dass die Angst vor dem Terror unser Leben bestimmt, sagte er. Auch mehrere Islamverbände verurteilten den Anschlag scharf. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland rief alle Gemeinden und Moscheen auf, zum Freitagsgebet für die Toten, Verletzten, deren Familien und Angehörigen zu beten. Der Ratsvorsitzende der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, Ralf Meister, sagte, er sei in Gedanken und Gebeten bei den Verstorbenen und Verletzten, ihren Familien und Freunden. Die stille Anteilnahme sei das Gebot der Stunde. Gebet und das Innehalten seien Gesten, die uns vor Rache und bösem Denken bewahren, so Meister. Der sogenannte Trauermarsch von Neonazis durch das niedersächsische Bad Nenndorf am 1. Augustwochenende ist abgesagt. Gründe dafür nannten die Veranstalter nach Angaben des Landkreises nicht. An den Aufmärschen beteiligten sich zuletzt rund 200 Neonazis. Zugleich kommt es jedes Jahr zu Gegenprotesten. Im vergangenen Jahr demonstrierten rund 700 Menschen gegen den Aufmarsch. Der baden-württembergische Landesvorstand der Partei Alternative für Deutschland, AfD, hat gegen den Abgeordneten Wolfgang Gedeon wegen mutmaßlicher antisemitischer Äußerungen ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Gedeon wird vorgeworfen, in einem Buch den Holocaust verharmlost zu haben. Die Mitglieder der AfD-Fraktion erklärten, dass sie jegliche Art von Antisemitismus, Rassismus und Extremismus entschieden ablehnten. Bei einer Abstimmung in der vergangenen Woche stimmten jedoch nur 13 der 23 Abgeordneten im baden-württembergischen Landtag für einen Ausschluss Gedeons. Gedeon verließ die Fraktion daraufhin freiwillig. Die Gedenkstätte Auschwitz hat die Macher der Smartphone-App Pokémon Go aufgefordert, das Gelände des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers aus dem Spiel zu entfernen. Damit habe das Museum auf Bilder der virtuellen Monster vor historischen Gedenktafeln reagiert, die in US-Medien veröffentlicht worden waren, sagte Museumssprecher Bartosz Bartiesel. Wir gehen davon aus, dass die Bilder echt sind und es möglich ist, das Spiel auf dem Gelände des Museums Auschwitz-Birkenau zu spielen, sagte er. Auch andere Gedenkstätten, darunter das Holocaust-Museum in Washington und der US-amerikanische Ehrenfriedhof Arlington, baten darum, aus dem Spiel entfernt zu werden und appellierten an die Spieler, respektvoll zu bleiben. Pokémon Go ist eine App des Spieleherstellers Nintendo. Sie basiert auf realen Geodaten und wird meist im Freien gespielt. Dabei müssen virtuelle Figuren per Smartphone-App in der realen Welt gesucht und gesammelt werden. Soweit die Meldungen.
All the leaves are brown. Sobald man California Dreaming einmal gehört hat, bekommt man den mehrstimmigen, folkigen Popsong nicht mehr aus den Ohren. 1965 brachte er den Durchbruch für die amerikanische Band The Mamas and the Papas. Seit kurzem ist California Dreaming auch der Titel einer in Hamburg erschienenen Graphic Novel der Französin Penelope Bagieu, die die Geschichte von Cass Elliot, der Sängerin der Band, erzählt, bis zu dem Zeitpunkt, als Cass mit 24 Jahren ein internationaler Star wurde. Mama Cass, wie sie auch genannt wurde, hieß bürgerlich Ellen Naomi Cohen und stammte aus einer jüdischen Familie in Baltimore. Andrea Schwitzer hat sich die gezeichnete Biografie angesehen.
Der Vater macht das Licht aus. Schwarzes Bild, Sprechblase, Klick. Dann Dunkelheit im Kinderzimmer von Ellen, Leah und Joey. Und plötzlich aus dem Nichts sagt Ellen:
Ich werde die berühmteste Dicke auf der Welt.
Ellen wird mit 19 Jahren nach New York gehen, sich Cass Elliot nennen und mit der Band The Mamas and the Papas Musikgeschichte schreiben. Cass, die als kleines Kind nicht essen mochte, bis ihre Schwester zur Welt kam. Ab da Futtern ohne Maß. Sie war die älteste Tochter des jüdischen Feinkostladenbesitzers Philip Cohen. Schwarze Haare, Schmalzlocken. Sein Traum? Opernsänger werden. La donna è mobile, qual più mal vento. Aber eben, Verkäufer koscherer Lebensmittel. Ein Leben voller Pleiten, 10 insgesamt. Papa Cohen, selbst schon im Sarg, stellt die Familie vor.
Meine Frau Bess, starker Charakter, was für eine Frau, hat nie locker gelassen. Mein kleiner Joey, ganz der Papa, oder nicht? Die kleine Lia, mein Genie. Und dann das Licht meines Lebens, mein Schatz Ellen, ein Stern, eine Künstlerin, eine Stimme, die einen zu Tränen rührt, noch im Tod.
Ellen steht mit gesenktem Kopf am Grab ihres Vaters.
Gestern hat Ellen nicht mit der Familie die Shiva gehalten, aber ich bin ihr nicht böse.
Shiva ist die jüdische Trauerzeit nach der Beerdigung. Eine Woche lang sollen die Trauernden zusammensitzen, nicht arbeiten und das Haus nicht verlassen. In diesem Fall ohne Ellen. Die dreht sich stattdessen einen Joint und kugelt sich auf ihrem Bett zusammen wie ein Baby.
So ist sie eben, meine Ellen, eine Ungezähmte.
Viel über den jüdischen Background von Ellen alias Cass wird in der Graphic Novel nicht erzählt. Als Gymnasiastin war sie wohl Mitglied einer standesbewussten jüdischen Mädchengruppe. Prägender war für Cass ihre Körperfülle. Gezeichnet wirken ihre Rundungen oft sinnlich, gar ästhetisch. Auch wenn sie sich durch viele Diäten gequält hat, kokettierte Cass zugleich mit ihrem Körper, hatte eine gehörige Portion Humor. Eine fröhliche, manchmal überdrehte und ziemlich hartnäckige Frau. Von Folk hielt sie nicht viel.
Das ist nur eine Modeerscheinung. Da tut sich eine Lücke auf, weil Elvis beim Militär und Buddy Holly mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Folk, das ist doch Mist.
Pénélope Bonjour hat nicht nur eine zuweilen bissig ironische Sprache gewählt, auch ihre Bilder sind voller Witz. Mit einfachen Strichen gelingt es der jungen Zeichnerin, den Figuren Charakter einzuhauchen. Da ist etwa der sture John Phillips, der Cass einfach nicht in seiner Band haben will, der sein Kinn in die Luft streckt und sich in dieser leicht überheblichen Pose am Hals kratzt. Hier ein dahinschmelzender Augenaufschlag der jungen verliebten Cass, da der lakonisch coole Blick von Shirley.
Ich bin Shirley, Gesangslehrerin in Baltimore.
Eine Augenbraue hochgezogen, Zigarette im Mundwinkel. Und bei der taucht Cass eines Abends auf.
Du bist zu spät.
Das scheint Cass nicht zu stören. Sie lächelt verzückt.
Diese Kleine hat etwas sehr Verstörendes. Dieser gewaltige, sperrige Körper, der ihr im Weg zu stehen scheint.
Doch mit ihrer Stimme beeindruckt sie Shirley. Nach kurzer Fassungslosigkeit stemmt die den Ellbogen lässig in die Hüfte und sagt:
Okay, komm morgen wieder und sei pünktlich.
Obwohl in Schwarz-Weiß gehalten, kommt die Graphic Novel durch die Fokussierung auf das Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre sehr bunt daher. Allein die Szene, in der The Mamas and the Papas erste Textzeilen ihres großen Hits entwickeln, transportiert ein wahres Gefühlsfeuerwerk. John, Danny, Michelle und Cass, zugedröhnt auf dem Boden herumlümmelnd, leere Blicke, explosionsartige Freudentänze, schnippisches Getue. Hier wird wohl auch einiges zur Legendenbildung beigetragen. Die Zeichnerin Pénélope Bagieu hat mit California Dreaming eine wirklich kurzweilige, unterhaltsame Biografie geschaffen und hätte damit die selbstironische Cass Elliot wohl ebenfalls zum Kichern gebracht, auch ohne Joint.
Die Graphic Novel California Dreaming, Cass Elliot und The Mamas and the Papas der französischen Zeichnerin Pénélope Bagieu ist im Carlsen Verlag erschienen, hat 272 Seiten und kostet knapp 20 Euro. Andrea Schwitzer stellte sie vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main.
Wasser ist in der rabbinischen Metaphorik ein Synonym für die Tora. Zum Beispiel deuteten die Rabbinen den Brunnen, an dem sich Jakob und Rachel begegneten, als einen Ort, an dem die Tora zur Wirkung kam. Ebenso symbolisiert das rituelle Untertauchen in einer Mikwe ein Eintauchen in den Ursprung, in die Quelle und damit in die Lehre. Der Wochenabschnitt Chukat, den wir an diesem Schabbat lesen, beschreibt, wie Moses auf den Felsen einschlägt, damit Wasser daraus hervorspringe. Wir sehen ein Szenario in der Wüste. Die Menschen sind kurz davor zu verdursten. Aber geht es um Trinkwasser allein? Der Abschnitt enthält drei, nur auf den ersten Blick voneinander unabhängig erscheinende Themen. Das Motiv des Wassers verknüpft sie zu einer komplexen Aussage über die Wirkkraft der Tora. Das erste Thema sind die Vorschriften zur roten Kuh, einem besonderen Opfer, das Menschen, die mit Toten in Berührung gekommen waren, rituell reinigen sollte. Die Asche der roten Kuh war für das Reinigungswasser bestimmt. Es entsühnte von der spirituellen Sphäre des Todes und erlaubte, wieder das Heiligtum des Ewigen zu betreten. Das zweite Thema ist Miriams Tod. Sogleich gibt es kein Wasser mehr. Miriam verkörpert den mythischen Brunnen, der die Israeliten in der Wüste begleitete. Die Menschen litten Durst. Und wenn mit dem Tod Miriams das Wasser versiegt, versiegt damit nicht auch die Tora selbst? Einen Moment lang gerät Moses in Panik. Voller Gewalt schlägt er auf einen Felsen ein. Das aus dem Felsen hervorspringende Wasser nennt die Tora Haderwasser. Begreift man auch dieses Wasser als Sinnbild für die Tora, dann steht es für eine Tora, deren Anhänger weniger auf Gott als eine charismatische Persönlichkeit vertrauen, an deren Leben und Sterben sie das Vorhandensein von Wasser knüpfen. Eine solche im Mythos wurzelnde Vorstellung muss Gott erzürnen. Zwar löscht das Haderwasser den unmittelbaren Durst von Mensch und Vieh. In den darauffolgenden Passagen geht es vorerst jedoch nicht weiter. Der König von Edom blockiert den Durchzug der Israeliten durch sein Land. Man ist gezwungen, Umwege zu wählen. Kriegerische Auseinandersetzungen, Schlangenbisse, Ungeduld und Streit, immer wieder Wassermangel beschreiben eine paralysierte Situation. Die Beziehung zwischen den Israeliten und Gott erscheint seit der Geschichte mit dem Haderwasser irgendwie gestört. Doch irgendwann in diesem Ganzen nicht weiterkommen, bekennt plötzlich das Volk gegenüber Moses: Wir haben gesündigt, da wir gegen den Ewigen und dich solche Reden führten. Und genauso plötzlich löst sich die Blockade. Plötzlich fließt wieder Wasser, fließen die Bäche zu einem Brunnen. Im Sinnbild des Wassers begreift sich die Tora nicht nur als geoffenbarter Text oder als mündliche Auslegung der Rabbinen, sondern in der Unmittelbarkeit, in der Menschen ihre Beziehung mit Gott erleben. Das in den Bestimmungen zur roten Kuh genannte Wasser reinigt den Menschen spirituell von der Sphäre des Todes und eröffnet ihm den Weg ins Heiligtum des Ewigen. Das aus dem Felsen herausgeschlagene Wasser steht hingegen im Zeichen des Haders und behindert diesen Weg. Tora, richtig angewandt, läutert den Menschen in seiner Beziehung zu Gott. Tora, falsch angewandt, blockiert diese Beziehung und damit den Menschen selbst. Eine mit Gewalt erzeugte und durchgesetzte Tora kann nicht zum Ziel führen. Die Blockaden, durchaus auch die eigenen, inneren Blockaden, sind das beste Indiz dafür, dass die Tora gerade falsch angewandt wird. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.